Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus.
Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
In diesem Jahr finden die English Open in Barnsley statt, zwischen Leeds und Sheffield gelegen, und es ist ein Turnier, wo fast alles da ist, was Rang und Namen hat. Und es hat gestern in der zweiten Runde mal wieder sehr viele interessante Ergebnisse gegeben und vor allen Dingen ein Resultat, über das wir sprechen müssen. Und das tue ich mit meinem Kollegen und unserem Experten aus der Sendung meinsportradio.de Go Snooker mit Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Das Ergebnis, über das ich mit dir reden möchte, ist eigentlich gar kein so überraschendes. Das ist das 4:3 von Liang Wenbo gegen Tom Ford gestern. Aber Liang Wenbo hat nicht nur ein 1:3 aufgeholt, sondern er hat im sechsten Frame auch einen Maximum Break gespielt, was ja dann doch noch immer eine recht seltene Angelegenheit ist. Liang Wenbo sorgte gestern für das Highlight, für das Sportliche.
Ja, und es war endlich, muss man ja sagen, das erste Maximum Break in dieser Saison. Wir haben ja inzwischen schon einige Turniere gehabt und einige Spieler, allen voran Stuart Bingham, ja, in seinem ersten Match in dieser Woche, haben sich ja schon auf dem Weg zu einem Maximum Break gemacht, aber geschafft hat es bisher noch keiner. Und ich muss sagen, das Break von Liang Wenbo gestern sah eigentlich gar nicht, also zu Beginn gar nicht danach aus, als wenn es wirklich ein Maximum Break werden soll, aber er hat das komplett durchgezogen von Beginn bis zum Schluss, also ist er auch relativ früh auf den Maximum Break gegangen, hätte nämlich eigentlich auch zwischendurch auf Blau stellen können, hat aber den Spielball spektakulär wieder auf Schwarz zurückgezogen, um sich die Möglichkeit aufs Maximum zu erhalten, und hat es dann auch durchgezogen und geschafft. Und grandios war dann auch der vorletzte Ball, die Pinke, die er gelocht hat. Da hat er sich nämlich ein bisschen verstellt von Blau auf Pink, und die musste er mit dem Hilfsköhl lochen, und da kam dann schon der Jubelschrei von Liang Wenbo, der da ja bei den English Open anscheinend sehr aus sich rausgehen kann. Und ja, Schwarz war dann natürlich kein Problem mehr. Ist natürlich ein fantastisches Highlight für Fans und für Zuschauer. Und ein absolut fantastisches Break. Und er hat das dann ja auch noch komplett durchgezogen. Er lag ja 1:3 hinten gegen Tom Ford zwischendurch. Es war ein fantastisches Match, was sich die beiden geliefert haben. 6 Breaks von mehr als 50 Punkten. Darunter, wie gesagt, das Maximum. Und Liang Wenbo hat die letzten 3 Frames dann souverän gewonnen. Das war eine klasse Leistung gestern.
Er hat das gestern sehr gefeiert. Du hast es gerade gesagt, großer Jubelschrei bei der letzten Pinken. Und dann auch nach der Schwarzen hat er nochmal einen richtigen Jubelschrei ausgelassen. War das zu viel Emotion oder passt das schon bei so einem Turnier?
Das passt absolut. Er beschwert sich ja dabei nicht. Also er stört ja niemanden. Es ist super, sowas zu sehen, gerade bei einem Chinesen finde ich das interessant, weil die ja normalerweise eher so die ruhigeren, gelasseneren Leute sind, die dann eben vor sich hinspielen. Und ich finde, das gehört einfach mit dazu. Emotionen müssen sein, und solange das nicht überhand nimmt, ist das absolut in Ordnung. Und gerade bei so einem wichtigen Moment wie einem Maximum Break stört das, glaube ich, auch absolut niemanden. Und bei einem Turniersieg oder sowas, wie es dann im letzten Jahr war, wir erinnern uns alle an diesen sensationellen Sprung, den Liang Wenbo da gemacht hat im letzten Jahr. Also das gehört einfach mit dazu, und ich finde, das macht den Sport deutlich interessant.
Mark Williams und Luca Brissell waren am Nachbartisch, und die haben sehr gelacht und haben dann auch noch Liang Wenbo gratuliert. Also ich glaube auch, dass es okay war, und es ist sonst so ein Gentleman-Sport. Es ist so ein Sport, in dem eigentlich die Emotionen eher wenig zugelassen werden, jetzt die abseits der Gesichtsausdrücke. Aber wenn so ein Highlight passiert, denke ich, passt das schon mal.
Absolut, also da braucht sich auch keiner drüber beschweren. Und wie gesagt, solange es niemanden stört und ja, bei einem Maximum Break versteht das dann letztendlich auch jeder. Also es ist ja nicht so, dass sowas ständig ist. Insofern absolut in Ordnung.
40.000 Pfund hat er dafür bekommen. 2.000 Pfund wird er höchstwahrscheinlich für das höchste Break bekommen, wenn nicht noch einer noch dazukommt, der ein Maximum Break in dieser Woche spielt. Vielleicht ist das ja jemand wie Ronnie O'Sullivan. Über den habt ihr, Malte Asmus und du, schon gesprochen in dieser Woche. Da gab es mal wieder eine kleine Farce um seine Schuhe. Er hat sich am Knöchel verletzt, wollte andere Schuhe anziehen. Die hat World Snooker dann nicht gestattet für die zweite Runde. Dann musste er noch ausgestattet werden mit neuen Schuhen. Das hat man geschafft. Mit Sneakern, die zwar eine weiße Sohle hatten, aber die ansonsten gedeckt schwarz waren. Da hat er gestern gegen Mark Davis gespielt. Und Ronnie O'Sullivan, auch wenn er sich im Moment abseits des Tisches ja nicht so richtig gentleman-like verhält, auch gegenüber seinen Fans, er hat gestern sportlich mal wieder eine richtig gute Leistung abgeliefert, mit 4-1 gegen Mark Davis gewonnen. Nur im ersten Frame konnte Davis da dagegen halten. Ansonsten war das eine Einbahnstraße für Ronnie O'Sullivan.
Ja, also sportlich ist er derzeit wirklich über jeden Zweifel erhaben, dass das sehr souverän, wie er das macht. Der erste Frame gestern, wie gesagt, da war noch so ein bisschen, Rolf Kalb sagt immer ganz gerne, Sand im Getriebe. Mark Davis hat sich den Frame auf schwarz noch holen können, aber danach hat er letztendlich überhaupt keine Chance mehr gehabt. Breaks von 68, 50 und in den letzten zwei Frames dann jeweils aus der ersten Chance heraus eine Total Clearance von Ronnie O'Sullivan, 136 und 134. Das war sehr, sehr starkes Ronnie-Snooker, was dann in den letzten Frames kam. Und das ist auch der Ronnie O'Sullivan, den wir dann sehen wollen. Er hat sich dann wohl auch, Hector Nantz hatte das getwittert, dann auch gegenüber Presse und TV sehr gut benommen. Das war ja auch so ein Thema in letzter Zeit. Ronnie O'Sullivan ja da teilweise sehr kurz angebunden, weil er diese ganzen Pressetermine nicht mag, beziehungsweise denkt, dass die Presse ihm das Wort im Mund dann umdreht. Also vielleicht hat dieses ganze Schuhproblem jetzt vielleicht auch bei ihm mal noch so ein bisschen seine Psyche wieder ein Stück zurechtgerückt und ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass er dann doch nicht alles machen kann, was er möchte. Ich finde das in Ordnung, so soll es dann letztendlich auch weitergehen, und ich möchte über Ronnie O'Sullivan, wenn man denn so viel über ihn redet, dann auch eher lieber über seine sportlichen Aktivitäten reden und nicht über irgendwelche Schuhprobleme.
Ja, und wie gesagt, sportlich ist er im Moment über jeden Zweifel erhaben. Das waren zwei wirklich sehr gute Leistungen in den ersten beiden Runden von Ronnie O'Sullivan. Eben ein Spieler, den wir schon angesprochen haben, der ein fantastisches erstes Viertel dieser Saison erlebt, ist Mark Williams. Der hat gestern gegen Luca Brissell mit 4-1 gewonnen, und Luca Brissell hat ja seinerseits auch schon einen richtig guten Start in die Saison gehabt. Aber Mark Williams punktet nach wie vor sehr, sehr stark und sehr solide und räumt solche Gegner aus dem Weg. Das ist beeindruckend, was Mark Williams macht.
Absolut beeindruckend. Es war ein sehr merkwürdiges Match, was die beiden sich da geliefert haben. Denn Luca Brissell spielte eigentlich gar nicht so schlecht. Nur hat es Mark Williams irgendwie geschafft, genau in den entscheidenden Situationen immer wieder da zu sein. Hat den ersten Frame souverän gewonnen. Den zweiten Frame dann auf eine Respotted Black. Eigentlich hatte Luca Brissell den schon so gut wie sicher. Im nächsten Frame dann genau umgedreht. Dort schaffte Luca Brissell eine 66 und drehte den Frame damit quasi noch. Den vierten Frame gewann Mark Williams dann wieder auf schwarz, obwohl Luca Brissell eigentlich schon weit vorne lag in dem Frame, und das war dann irgendwie ein 1-3 Rückstand zu diesem Zeitpunkt, bei dem Brissell, glaube ich, selber nicht so genau wusste, wie der jetzt zustande kam. Luca Brissell, der immerhin der Spieler, der in dieser Saison bisher das meiste Preisgeld gewonnen hat, also der ist ja jetzt auch nicht Fallobst in der Zwischenzeit geworden. Und ja, Mark Williams beendete das Match dann mit einer 58, sehr souverän, und das ist, glaube ich, eine Niederlage, die Luca Brissell ein bisschen zu denken geben wird, was da in den falschen Situationen dann wirklich falsch lief. Mark Williams mit fantastischer Chancenauswertung und ja, im Herbst seiner Karriere irgendwie weiterhin in fantastischer Form. Also ich bin gespannt, ob da dann wirklich endlich mal dann auch irgendwann wieder ein Titel rausspringt. Weil dieser letzte Schritt, den schafft er in letzter Zeit dann eben dann doch nicht. Also Viertelfinals, Halbfinals, die erreicht er, aber so fürs Finale oder für sogar einen Turniersieg, da reicht's im Moment noch nicht. Und das wäre natürlich für ihn jetzt dann nochmal ein richtiges Highlight.
Es gab gestern sehr viele Favoritensiege. Kyron Wilson zum Beispiel hat gegen Mike Dunn 4-0 gewonnen. Judd Trump hat überhaupt keine Probleme mit Mark Joyce, hat auch 4-0 gewonnen. Anthony McGill gewinnt gegen Liu Hacion mit 4-2. Es gab wenig Favoritenniederlagen. Zwei, die es dazu gehört, das war einmal die Niederlage von Mark Allen, der hat gegen Stuart Carrington verloren mit 2-4. Und Ali Carter, der hat gegen Altmeister James Waterner mit 3-4 verloren. Das waren die beiden größten Überraschungen, plus Ding Junhui, der gegen Michael White verloren hat, wobei man Michael White am ehesten wohl eine Überraschung zugetraut hat, oder?
Ja, das stimmt, wobei die beiden einzigen Matches zwischen den beiden bisher Michael White gewonnen hatte und Ding Junhui ja bei den World Open vor kurzem triumphierte. Aber vielleicht fehlt Ding dann tatsächlich auch noch so ein bisschen Spielpraxis. Das ist ein ganz interessanter Fakt, dass das für Ding Junhui gestern das erste Match innerhalb dieser Saison war, was nicht ein Weltranglistenturnier in China war. Und wir hatten ja jetzt doch schon einige Turniere außerhalb von China. Das war mir so noch gar nicht bewusst. Also vielleicht fehlt ihm da auch so ein bisschen Spielpraxis. Es war ein komplettes Fehlerfestival von Ding Junhui in den ersten drei Frames. Michael White spielte auch nicht fehlerlos, gerade in den ersten Frames, aber machte halt immer mehr aus seinen Chancen, als Ding Junhui das konnte und war vor allem deutlich sicherer, was das Lochspiel anbelangt. Und dann hatte Michael White das Match eigentlich so gut wie in der Tasche, war auch im vierten Frame schon auf Kurs, spielte eine 53 und bekam dann einen mordsmäßigen Kick auf eine rote und verpasste so die Chance, das Match klar zu machen. Und auf einmal lief es bei Ding Junhui. Breaks von 81 und 86 und damit verkürzte er dann. Und Michael White wirkte schon ein bisschen angefressen, weil er nicht so richtig eine Chance bekam, aber die bot sich dann endlich in Frame 6 und er machte dann die entscheidende 95 da draus und kam so über die Ziellinie, wird da glaube ich auch sehr erleichtert gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob er das Match wirklich gewonnen hätte, wenn es hier in Entscheidungsframe gegangen wäre. Also da sieht man auch mal wieder, wie so ein Kick dann wirklich tatsächlich den Matchverlauf beeinflussen kann. Also, aber wie gesagt, Michael White hat es dann am Ende noch durchgezogen und über die Ziellinie gerettet.
Das war auf jeden Fall die Überraschung, die es gab. Und es gab noch eine weitere Überraschung. Ein Spieler, der die letzten 32 erreicht hat, zum dritten Mal in dieser Saison, ist Alexander Ursenbacher. Der war mit Lukas Kleckers zusammen hier auf die Main Tour gekommen in dieser Saison. Aber er sorgt nach wie vor für richtig gute Ergebnisse. Er hat gestern Abend Altmeister Jared Green mit 4-3 besiegt und man kann es so sagen, er sorgt gleich am Anfang dieser Saison dafür, dass er sich ein Polster schafft, um auf dieser Tour dann auch zu bleiben, beziehungsweise nach den 2 Jahren.
Ja, das ist absolut super, was Alex Ursenbacher bei seinem zweiten Anlauf auf der Main Tour spielt. Beim ersten Mal lief ja so gut wie nichts und in dieser Saison ist es einfach super, was der spielt. Man kann wirklich dazu nichts anderes sagen, weil er es schafft, die wenigen Chancen, die er dann bekommt, souverän auszunutzen. Ich meine, er hat an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr Glück als Lukas Kleckers, muss man leider sagen, der dann häufig in der ersten Quali-Runde schon einen Top 16 oder Top 32 Spieler serviert bekommt. Aber Alexander Ursenbacher wirkt spielerisch einfach inzwischen so gefestigt, dass er selbst so eine knappen Matches wie gestern gegen Jared Green dann doch noch irgendwie über die Ziellinie rettet, weil er führte zwar gestern mit 2-0, verlor dann aber 3 Frames in Folge, obwohl er die nicht unbedingt hätte verlieren müssen, um 2-3 in Rückstand zu geraten, hatte in Frame 4 dabei eigentlich die Riesenchance, mit 3-1 in Führung zu gehen, verlor den Frame aber noch auf Schwarz, ziemlich unglücklich. Und das muss man dann natürlich als Tour-Neuling beziehungsweise nicht ganz so erfahrener Spieler erstmal verkraften. Und das hat er super gemacht, hat sich den 6. Frame geholt und im 7. Frame auch nicht davon beunruhigen lassen, dass Jared Green da eine 54 vorgelegt hatte und eigentlich schon wie der sichere Sieger aussah. Auch dieses Match hat er dann auf die Farben noch gewonnen und das ist letztendlich dann auch, wie ich immer so sage, die entscheidenden Matches, also die entscheidenden Szenen, die entscheidenden Frames innerhalb eines Matches, so, die dann den Ausschlag geben können. Diese knappen Geschichten und wenn er die holt, und das macht er im Moment, dann läuft es einfach super. Und ich glaube, um den braucht man sich keine Gedanken machen. Der hat jetzt in dieser Saison schon über 12.000 Pfund an Preisgeld geholt. Bei 16.000 Pfund ist er inzwischen, die er jetzt sicher in der Tasche hat. Also ich glaube, da hat er sehr, sehr gute Chancen, in 2 Jahren in den Top 64 zu stehen.
Also er ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Heute werden gleich 2 Runden ausgespielt, die 3. und die 4. Runde. Es gibt durchaus einige sehr interessante Begegnungen, wie zum Beispiel Yang Wenbo gegen Yan Bingtao, Neil Robertson gegen Jimmy Robertson. Neil Robertson, der sich gestern auch knapp durchgesetzt hat. Ronnie O'Sullivan gegen Zhang Yong und Robert Milkins gegen John Higgins. Es könnte heute das Viertrundenduell Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins geben. Das wäre etwas, worauf sich die Fans sicherlich freuen würden. Und natürlich Judd Trump gegen Matthew Stevens. Auch Matthew Stevens gestern mit einem guten Sieg. Also, auch heute ist wieder für sehr viel Spannung gesorgt. Und dann werden wir da morgen drüber sprechen, hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war Christian Oemeke mit seiner Zusammenfassung der Runde 2. Danke, Christian.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.